Ding so? Was ist jetzt bei den Texten?
Nee, um das Thema
des
Lieds auch. Aber worum ging es heute bei diesen Texten?
Die Gnade, die Top 0.
Das Brot gab Gott im Himmel gekommen, ist von Gott gekommen. Vom Vater im Himmel gekommen.
Der Kraft sich jetzt rausgenommen, alles. Was ist der Wochenspruch?
Jesus hat den Tod gemacht.
Richtig. Das ist das Thema des Sonntags. Die vorgeschlagenen Predigtexte befassen sich unter anderem mit den Auferweckungsgeschichten. Welche gibt es? Die krasseste, die umfangreichste, was noch? Bitte? Der Jüngling von Nain. Und die Tochter von Jairus. Das sind die drei, die benannt worden sind. Und noch mehr.
Der kleine Junge bei Elisa.
Und bei Elia? Gibt es gleich zwei, ja. Nein, ich meine aber im Neuen Testament. Genau. Bei Paulus, der Junge, der über der gegen Predigt einschläft. Dann Dorcas, die sich um die Kleidung der Armen kümmert. Wer noch?
Lazarus.
Hat man gleich am Anfang. Aber vor allem im Zusammenhang mit seiner Kreuzigung heißt es, und viele Entschlafene stiegen aus den Gräbern auf. Ich halte das für ein ganz wichtiges Thema, weil das so ein Stück in der Christenheit einfach auf die Zukunft verschoben wird. Vor euch steht einer, der fünfmal aus den Toten wieder zurückkommt. Kommen es. Das nimmt man einfach so hin, als ist das so eine Bedeutung. Wir haben das ja vorher schon erlebt. Die kleine da war es. Die aus den Toten erweckt worden ist, wieder zurückgekommen ist. Und man nimmt das so, dass man es schon wieder vergessen hat. Eigentlich ist das aber normales christliches Leben. Es gibt natürlich überall weltweit Zeugnisse, dass Gott Menschen wieder auferweckt hat und in der Regel durch das Eingreifen von Aposteln oder Propheten. Die stehen also nicht so allein wieder auf dann. Lazarus wurde auferweckt. Der Jüngling von Nain wurde auferweckt. Die Tochter des Jairus wurde auferweckt. Das braucht den Einsatz der Gläubigen. Das war im Alten Testament so. Das ist bis heute so. Und ich möchte dazu zwei andere Texte lesen. Über die man gerne so ein Stück weggeht oder wo man den Zusammenhang oft nicht sieht. Das erste, 2. Timotheus 1. Wer braucht noch eine Bibel? Hier gibt's noch. Ab Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran. Also aus diesem Grund heißt, ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das sind Vers, die wir häufig benutzt. Und, den benutzt man als Kennzeichen der Wesenszüge des Geistes Gottes. Aber eigentlich stehen wir ganz anders zusammen. Das ist eine Erinnerung, es ist eine Ermahnung des Apostels an den jungen Mitarbeiter. Ich erinnere dich, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr Lieben, wir haben hier unter uns im Moment mindestens einen Menschen, der ebenfalls im Schatten des Todes ist. Unser Mitarbeiter. Und ich kenne das selber. In dieser Situation ist man mit dem Geist der Furcht konfrontiert. Solange unser Leben so dahin läuft, ist das ferner von uns. Aber wenn man richtig ernsthaft krank ist, dann hat man zu kämpfen mit dem Geist der Furcht. Wenn ich sage, das ist normal, dann ist es ja gerade nicht normal, aber es ist gewöhnlich. Es kommt irgendwann die Zeit, wo jeder diesen Geist zu bekämpfen hat. Ich meine nicht nur im Blick auf unser Tod, sondern auch wenn man mit Krankheiten, ernsthaften Erkrankungen anderer konfrontiert ist. Und das mahnt der Apostel Paulus seinen Mitarbeitern. Ich erinnere dich, das heißt, ich ermahne dich, dass du die Gabe Gottes in dir wach machst, benutzt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit kann man auch übersetzen mit vernünftiges Denken. Das hat nicht zuerst was zu tun mit Emotionen. Das hat nichts zu tun mit so einem Hype. Das hat wirklich mit Nüchternheit zu tun, aber es hat vor allem mit Kraft zu tun. Und es ist gekennzeichnet durch Liebe. Was hat es mit dem Tod zu tun? Dieses Abschnittes, dieser Wochenspruch steht. Ich lese die wenigen Verse dazwischen. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Leide mit in der Kraft Gottes. Nicht leide mit in der Depression. Es steht nicht, leide mit, indem du deinen Kopf einziehst und heulst. Leide mit in der Kraft Gottes. Was ist Mitleiden in der Kraft Gottes? Das, was zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis durchgemacht haben. Gepeitscht und gelobt. Körperlich geschwächt und beschädigt, aber voll Gottes Lob. Und diese Kraft Gottes hat nicht nur die Gefängnismauer erschüttert, sondern zum Einschluss gebracht. Und den Gefängnisvorsteher auf die Knie, sich beugend vor dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Beate rechnet damit, dass wenn du in dieser Schwachheit so mit der Kraft Gottes erfüllt bist, dass du Dinge zur Erschütterung bringt. Dein Mund lass verlobt sein. Wenn du mit Menschen konfrontiert bist, das ist das, was ich damals erlebt habe, selber, als ich dem Rachen des Todes ausgeliefert waren. Mit Menschen zusammenzukommen, auch mit Ärzten, die die Macht, die der Macht Gottes begegnen. Gefühlt habe ich davon wenig. Aber die Professorin, die verantwortlich war, hat mich noch 5 Jahre nachbestellt, weil sie wissen wollte, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und diese, zu dieser Kraft, Freunde, sind wir berufen, sind wir bestimmt durch Jesus Christus, weil er den Tod, die Macht genommen hat. Das ist schon fertig. Er selber, der noch im Tod war, bricht dem Tod die Macht und viele entschlafen stehen auf. Und er hat den ganzen Gefängnis gepredigt. In dieser Zeit im Totenreich setzt er Menschen frei. In dieser Zeit des Leidens, wo rundherum seine Jünger und seine wenigen Mitglaubenden, die ihm geblieben waren, ja, 10 Dutzend, das nicht für 3 Jahre göttlichen Dienst auf der Erde, nicht wirklich eine umwerfende Masse. Die waren in der Zeit in Trauer und Verzweiflung. Und Jesus hat dem Tod schon die Macht genommen. Sie haben es noch nicht registriert. Er hat sie versucht, darauf vorzubereiten. Ich fürchte, wir sind in einer ähnlichen Position. Uns ist das alles verkündet. Aber durch die Umstände ist man versucht, sich gefangen nehmen zu lassen. Von unserer gewöhnlichen Bahn. Nicht von dem. Von der Tatsache, dass Jesus der Herr des Lebens ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist unser Glaube. Wenn wir nicht überzeugt sind von der Auferstehung. Und das meint die Kraft der Auferstehung, die dem Tod die Macht genommen hat. Wenn das selbst noch nicht sichtbar ist. Dann sind wir die Elendsten aller Menschen. Dann ist unser Glaube eigentlich ohne Bedeutung. Dann ist das eine religiöse Übung. Ich will uns heute an diese Tatsache erinnern. Wir haben Gemeinschaft mit dem, der den Tod die Macht genommen hat. Und zwar für alle Ewigkeit. Ich leide mit, er sagt seinem Mitbruder, dem jüngeren Mitarbeiter, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ich habe gestern ein wunderschönes Beispiel dafür erlebt von unserem Bruder, der den Dienst in Pakistan verantwortet. Der ist von den anderen Gläubigen in einer Facebook-Gruppe von über 30.000 Mitgliedern gebrandmarkt worden, als jemand, der Menschen zu Christen führt. Das ist im 5. gefährlichsten Land der Welt, sowas wie ein Aufruf zum Mord, zum Töten. Und wir haben uns darüber ausgetauscht. Er sagt, er schreibt mir, ich habe keine Angst. Erleben wir Jesus Christus. Und heute, wir haben vorhin miteinander telefoniert, er hat ganz praktische Schritte gemacht. Er hat den Administrator dieser Gruppe angeschrieben und um die Löschung gebeten. Das ist auch gelöscht worden. Aber was mich wirklich beeindruckt, ist die Furchtlosigkeit. Er hat auch, wie die andere Frau, kleine Kinder, er hatte voriges Jahr schon angeboten, hat gesagt, Bruder, wenn es nötig ist, dass du mich zurückschickst nach Afghanistan, um dort Geschwister zu retten, ich bin bereit zu gehen. Das ist Glaube, das ist reifer Glaube. Der Bruder ist nämlich so sehr lange christlich, bei weitem nicht so gut. Der ist hier in Europa von einer katholischen Gemeinde zu Jesus geführt wurden. Dort getauft wurden nach katholischen Ritus.
Ein Mann Gottes voller Glauben.
Mich macht sowas froh, wenn ich das erlebe.
Und
wir müssen dafür nicht nach Pakistan.
Jeder,
ich bin wirklich überzeugt, jeder von uns
erlebt Situationen, wo er die Macht dessen, der dem Tod die Macht genommen hat, der Tod ist zu allen Menschen durchgekommen. Der hat eine stärkere Macht als der Tod. Wisst ihr was? Der Tod hat eine größere Macht als der Tod. Der Tod hat nicht mehr die Der Tod tot. Ja, durch die Sünde hat der Tod Macht über alle Gebäude. Aber Christus hat dem Tod die Macht genommen. Ich will, dass wir an diesem Sonntag, wenn wir in unseren Alltag hineingehen, mit diesem Bewusstsein gehen, dass der in uns lebt, der die höchste Macht des Universums hat. Und dass wir deswegen nicht nur begnadigte, sondern in jeder Hinsicht privilegierte Menschen sind. In Leid und in Überwinden. Im geschlagen werden oder im Segnen. Dass uns das klar ist. Wir sind die Kinder, wir sind die Genossen, wir sind die Freunde, wir sind die Brüder dessen, denen alle Macht gegeben ist, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Der Hass von Menschen nicht, die Verachtung nicht, die Mächtigen dieser Welt nicht, und ich meine nicht politisch mächtig, sondern die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Geister, die in der Luft sind. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus von Anbeginn der Welt, vor der Zeit der Welt. Jetzt aber ist sie geoffenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Wenn jemand so redet, dann ist das ein Zeichen, dass er in seine Berufung hineingetreten ist. Ich sage das, Freunde. Ich will von Horst nicht hören, ich bin ein arbeitsunfähiger Alkoholiker. Ich will von ihm hören, ich bin mit der Leitung in der Gemeinde betraut. Versteht ihr? Wir müssen nicht unsere Schwächen bezeugen. Schwachheiten haben wir. Aber das ist nicht das, was unser Bekenntnis ist. Ich brauche von Beate nicht hören, ich bin krebskrank. Ist so. Aber das ist nicht ihr Zeugnis. Sie ist eine berufene Heilige. Unter der Macht dessen, der dem Tode die Macht genommen hat. Ist das klar? Ist das klar für uns?
Das ist wie der Freund von Hiob, der gesagt hat, ich bin ein Weiser. Und
das war das Thema von gestern. Das war der kurze Andacht von unserer Vorstandssitzung beim Missionswerk. Elihu, der vierte Mann in dieser Runde, der nicht zu den drei Freunden hier gehört und der sich ganz lange zurückhält, bis kurz vor Ende des Buches hier, der dann aber drei Kapitel lang, und noch als länger, redet,
der spricht von sich. Es redet zu, ich bin ein junger Mann, ich habe so lange geschrieben. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Und das Kapitel, was wir gestern betrachtet haben, ist, dass er sagt, es redet zu euch ein Mann der Weisheit. Der hat seine Berufung angenommen. Und wen hat Hiob angehört? Und das war die notwendige Voraussetzung, dass Gott zu Hiob spricht. Wir müssen nicht uns selber in den Vordergrund rücken. Aber das, was Gott uns gegeben hat, gilt es zu bezeugen. Das kann man lernen, auch von den Aposteln. Auch von Paulus. Wisst ihr, was sein Name ist? Deswegen haben wir uns und so denselben Namen gegeben. Paulus ist der Kleine. Im Gegensatz zu Saulus, der Große. Das war sein Große. Sein Zeugnis in der Welt. Saul hat ihn seine Eltern genannt. Paulus hat Jesus ihn genannt. Das war seine Berufung. Klein in der Welt, aber mächtig. Bis zum heutigen Tag entscheidend für die Gemeinde Gottes. Mehr als die anderen 12 Apostel, die direkt von Jesus berufen worden sind, der von sich selber sagt, ich bin wie eine unzeitige Geburt dazugekommen. Warum? Weil er eine Qualifikation hat. Er hat die Berufung Jesu komplett angenommen. Und das ist uns, gerade uns Griechen und Römer betroffen. Uns Europäer. Mehr noch als allen anderen Völkern. Ein zweiter Text. Auch aus dieser Predigt, den heutigen Tag. Hebräer 10. Die letzten Verse. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ab Vers 35. Hebräer 10, ab Vers 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird die Kommende kommen und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele retten. Wenn ihr mal in euren Bibeln vergleicht, da ist dieser Bezug im Vers 38 aus Habakuk 2. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wo steht der zweite Teil des Verses? Wer aber zurückweicht, von dem wird meine Seele keinen Gefallen haben.
Jeremia 14 steht da bei mir.
Lies mal vor, bitte.
Vers 10. So spricht der Herr zu diesem Volk. Umherzuschweifen, so lebten sie es, sie hielten ihre Füße nicht zurück, und der Herr hat keinen Gefallen an ihnen. Nun wird er an ihre Missetaten denken und ihre Sünden heimsuchen. Jeremia 14, Vers 10 ist das, ja.
Dort kann man den Zusammenhang nicht verstehen, aber wenn du einen Vers davor gehst, dann verstehst du, was gemeint ist.
Warum willst du sein wie ein bestürzter Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Das ist ein Zurückweichen. Was verhindert, dass Gott gefallen hat? Nochmal. Wir finden diesen Vers selber nicht mal fest. Der wird als Zitat geführt in allen Übersetzungen, aber du findest ihn nicht wirklich. Ich habe dann gesucht, welchen Zusammenhang uns das erschließt. Und das ist das Wort Wohlgefallen. Woran hat Gott Wohlgefallen? Papa. Wem fällt das spontan? Papa.
Da geht's ja in der Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte ist man ja immer Wohlgefallen an denen,
an den Menschen, an den Menschen seines Wohlgefallens.
Ja, vielleicht auch so die mit Glauben nahen. Also der ist eigentlich Donor, ne? Aber
das ist ein echter,
müsste
nicht
anfangen. Das ist Psalm 51, genau. Interessant ist, dass Wohlgefallen am Anfang oder von Anfang an mit Opfern zusammenhängt. Und zwar gucken wir mal einmal. 3. Mose 19. Wir gehen uns das erste Mal. 3. Mose 19, Abvers 5. Und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer opfert, dann sollt ihr es zum Wohlgefallen für euch opfern. Das ist das, worauf sich David dann bezieht. Er hat keinen Gefallen an Strömen von Blut oder an Tausenden von Wittern, sondern die Opfer Gottes sind. Bitte? Ein zerschlagener Geist. Das ist. Was ist ein zerschlagener Geist? Wir haben gerade nicht das, was wir vordergründig damit vielleicht verbinden, so fertig zu sein oder depressiv zu sein. Das ist kein zerschlagener Geist. Depression ist ein starker Geist. Und zwar. Depression ist eine nach innen gerichtete Aggression. Wer depressiv ist, hat keinen zerschlagenen Geist, sondern versucht, die Zerschlagung seines Geistes zu verhindern.
Ich würde sagen, das zerschlagene Geist ist ja dann eher nicht bei sich selber zu sein, sondern den Geist Gottes
Genau. Ein zerschlagener Geist ist dadurch gekennzeichnet, dass er zittert vor dem Wort Gottes. Dass er das ernst nimmt. Und er sagt, ich wohne bei dem, der zerschlagene Geist ist. Das heißt, der zerschlagene Geist, der nicht länger ihm widersteht und tausend Argumente hat, warum das gerade auf ihn nicht zutrifft, was Gott sagt, sondern der annimmt, was Gott will, Übereinstimmung schafft. Ich liebe die Zeit, in der ich bei meinen damals noch kleinen Kindern erlebt habe, wie Gemeinschaft hergestellt wurde. Wie sie ihren Geist in Gemeinschaft gebracht haben mit dem Geist des Vaters. Gehorsam ist die Folge. Das ist nicht die Voraussetzung. Das ist die Folge ist Gehorsam, dass das Wort ernst genommen wird. Ich kann das so sagen. Deswegen haben wir heute so ein faszinierendes Verhältnis untereinander. Das Wort ist lebendig. Und das ist das, was Gott mit uns, mit seinen Kindern will. Dass wir sein Wort lebendig in uns haben. Dass die Übereinstimmung seines Geistes mit unserem Geist funktioniert. Das geht ja so weit, dass sein Geist ihn uns wohnt. und mit unserem Geist vereuert, indem wir uns da seiner Leitung anvertrauen. Das ist Herzlichkeit, das ist Liebe, das ist eben gerade nicht Unterwerfung, wie man das im Islam oder in vielen Sekten hat, sondern das ist Reife, das ist die freiwillige Übereinstimmung mit jemandem, der stärker und mächtiger ist und der uns zu unserer, über unsere Grenzen hinausführt, zu unserer eigentlichen Berufung, zu Fähigkeiten, die weit über uns hinausgehen. Eben zum Beispiel die Fähigkeit der Propheten, durch das Wort Gottes dem Tod die Stirn zu geben. Das gibt er zu der Fähigkeit der Gemeinde. Und im Namen Jesu werden wir die Zerstörung von der Adelskörper nicht länger hinnehmen, sondern ihr widerstehen im Namen und in der Kraft Jesu Christi. Amen. Diese Autorität gibt Gott seinen Kindern. Und das geht so weit, dass er keinen Gefallen hat, wenn wir dahinter zurückkommen. Wenn wir dahinter zurückkommen. Denn das ist ein Aufgeben der Autorität, zu der wir berufen sind. Wir können also dann durch das halbe Alte Testament gehen, 3. Mose 22, zum Wohlgefallen für euch soll das Opfer sein, ohne Fehl, männlich, von den Rindern, den Schafen oder den Ziegen. Zum Wohlgefallen für euch. Was heißt das, zum Wohlgefallen für euch? Bitte?
Dass man selber wohlgefällig Gott gegenüber.
Genau. Wir nehmen seine Wünsche ernst und dadurch gefallen wir ihm. Was ist das heute? Guck mal, wenn schon damals ein geopfertes Schaf in der Weise ein reines, vollkommenes, also nicht irgendwie eins, was weg musste, ja, was eben diesen Fehler hatte, was man sowieso geschlachtet hätte, sondern das, was man hätte auch mit Gewinn verkaufen können, wenn man das Gott geopfert hat, ihm dargebracht hat, hat ihm das gefallen. Warum brauchte das? Natürlich nicht. Aber was haben wir denn zu geben? Und das Beste ist, diese Opfer sind ja nur die Vorschattung des vollkommenen Opfers, des Lammes ohne Fehl. Was haben wir denn unserem Vater im Himmel zu bringen? Außer die Vollkommenheit Jesu, der wirklich sein Wohlgefallen hatte. Dieses mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Warum? Weil er wirklich von Anfang bis zum Ende den Willen des Vaters getan hat. Das, was Adam nicht hingekriegt hat. Das, was wir als Kinder Adams nicht hinkriegen. Das, was, wenn Christus in uns wohnt, aber genau so zum Wohlgefallen des Vaters ist. Wir sind in ihn hineingetaucht. Er wohnt in uns. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Deswegen können wir auch zu ihm kommen, in der Autorität Jesu Christi. Kranke zu heilen, Tote wieder aufzuwecken, Arme für die Botschaft zu heilen. Das ist der Dienst. Das hat praktische Auswirkungen. Ja, kann man fragen, wieso hat Jesus nicht alle Toten wieder auferweckt? Ich denke, weil die Erde über manchen froh ist, dass seine Zeit begrenzt ist. Aber wir haben einen Herrn, der vom Tod errettet.
Denkt an diese syrophönizische Frau. Da war der Dienst Jesu das erste Mal wirklich auch außerhalb des Vorgesetzten. Da kommt eine Mutter mit einer gepeinigten Tochter. Und sie investiert Glauben. Das ist das, was wir Schatz bei haben. Und wenn ihr dem Herrn ein Dankopfer opfert, sollt ihr es zum Wohlgefallen für euch um? Ist mir vorher wirklich nie so aufgefallen, dass das so sehr auf den bezogen ist, der opfert. Wir nehmen das so hin, Opfer und für Gott. Aber es heißt klar für euch. Was ihr Gutes tut, tun wir für euch. Weil, wenn du jetzt ein Jahr deines Lebens hoffst, dann rechne damit, dass der Herr dir diese Zeit nicht nur erstattet, sondern füllt. Und zwar auf Lebenszeit. Wie kostbar, das auch ein Teil meiner Kinder, ein Jahr ihrer Jugend dem Herrn zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein Segen. Wie kostbar, wenn wir unsere Freizeit, die man mit Füße hoch oder vom Fernseher oder wo auch immer verbrauchen können, in den Dienst Gottes stellen. Es ist zu seinem Wohlgefallen. Wirklich zu seinem Wohlgefallen. Ich erinnere nochmal daran. Ich habe damals ja Gott gefragt, was ist gemeint, ist mein Dienst zu Ende oder nicht? Und er sagt zu mir, weil ich mich um eine muslimische Frau kümmere, die sonst wirklich keine Chance gehabt hätte, die abgeschoben wäre, die 4 kranke Kinder hat. Wegen dieses Dienstes wirst du bleiben. Das war für mich so eine Überraschung, dass ich laut gelacht habe. Warum das denn? Ich hatte das nicht im Griff. Ja, es steht einfach nicht in der Bibel, wenn du dich um eine muslimische Frau kümmerst, dann ist das ein Opfer, was Gott gefällt. Weisen und Witteln, die ihre Not beistehen, das stand da. Das hatte ich im Kopf. Die Antwort meiner Mitarbeiter war aber genau die Antwort Gottes. Weil du im Moment der Einzige bist, der das tut in Deutschland.
Und wenn ja, ich sage im Verhältnis, also nicht im Verhältnis zu dir, aber wenn man klein ist, also wenn man klein treu ist, den gibt er Größeres. Also, da ist was Größeres für dich rausgewachsen, ne?
Sicher. Für mich war klar, von diesem Moment einfach klar, wenn ich das schon so nebenbei gemacht habe, ohne selber darauf zu achten, und es ist für Gott so wichtig, dass er mich dafür am Leben erhält, wie kann ich ein anderes Leben führen, als das, was ihm gefällt? Und sicher hat er für uns verschiedene Aufgaben. Er hat einen gegeben als Apostel, einen anderen als Propheten, als Hirten, als Lehrer und verschiedene Gaben anvertraut, Barmherzigkeit zu üben und so weiter. So vieles Verschiedenes. Da müssen wir uns nicht miteinander vergleichen. Aber das, was mir gegeben ist, und das ist das ganze Wort, das will ich von ganzem Herzen tun. Was sage ich jetzt für das? Und wenn wir weitergehen, dieses Wohlgefallen geht so weiter. Er soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch. Das war auch priesterlicher Dienst. Wisst ihr das? Priesterlicher Dienst für uns als Gemeinde Gottes, für andere, zu deren Wohlgefallen ist. Die Aufgabe der Gläubigen heißt eben auch den Segen Gottes zu anderen weitergibt, sich so zu verhalten, dass andere dadurch gesegnet wird. Dass Gott an anderen aufgefallen wird. Das ist priesterlicher Dienst. Und so kann man weitergehen. Die Sprüche sind voll davon.
die Psalmen, das ist diese wichtige Sache. Du hast keinen Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du keinen Wohlgefallen. Und vor Gott ist dein zerschlagenes Herz und gebeugter Geist. Wirklich das zerschlagene Herz. Und so weiter. Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten und an denen, die auf seine Güte harren. Deswegen nicht zurückweichen. Die auf seine Güte harren. Wann harrt man auf seine Güte? Wenn man sie gerade nicht hat. Ja, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Dann auf seine Güte zu harren, statt auf, naja, wird bestimmt noch schlimmer werden. Das ist Wohlgefallen Gottes. Das heißt, nicht zurückzuweichen. Das heißt, in der Gefolgschaft dessen zu sein, der dem Tod die Macht genommen hat. Ihr dürft das gerne weiterverfolgen. Ich kann das noch weiter vertiefen, aber ich möchte ihr Mut machen, dass wir das herausfinden, dass wir selber das studieren. Was ist ihnen gefallen? Nicht den Kopf zu beugen wie ein Schiff. Ja? Ist etwa das ein Tag, an dem der Herr gefallen hat? Der sei ja 58. Ein Kopf zu beugen wie ein Schiff. Sich selber zu kasteilen. Ja, das ist auch so eine muslimische Methode. Und das ist nicht nur eine Muslim. Das hast du überall auf der Welt. Dass Leute denken, wenn sie sich selber nur lange genug quälen, fasten ohne Ende, also im Sinne von Hunger, dann muss Gott hören. Wenn ich mich selber quäle, dann quäle ich mich weniger. Ist vollkommener Unglaube. Ist nicht das ein Fass, an dem ich gefallen habe? Wenn du jedes Joch zerschlägst, mit Unrecht gebundenem Freisatz, das rechnet Gott als Wohlgefallen. Ja, nehmt das euch mit, Psalm 58, diese Tipps, die dort gesagt sind, was Gott gefällt. Wenn wir das im Alltag umsetzen, alleine schon in der nächsten Woche, sind wir wohlgefallen. Amen.